RD.
Die Idee vom NDR, heute mit Moderator, Schauspieler und Produzent Luis Klamroth. Vorher noch drei Streaming-Tipps für euch. Die Doku-Serie Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Die Dramaserie Barcelona for Beginners, Familie und andere Katastrophen. Und die Sport-Doku-Serie Wir Weltmeister, Abenteuer Fußball-WM 2014. All diese Serien könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen. Und besonders gut könnt ihr diese ARD-Mediathek nutzen, wenn ihr euch anmeldet und ein ARD-Login einrichtet. Dann könnt ihr auf allen Geräten jederzeit weiterschauen, weiterhören, weiterlesen, Merklisten anlegen, bekommt persönliche Empfehlung und habt immer die richtige Altersfreigabe. Das Login funktioniert für die ARD-Mediathek, die ARD-Audiothek, tagesschau.de, sportschau.de und ihr könnt euch mit dem Konto sogar in der ZDF-Mediathek einloggen. Also, wenn ihr das machen wollt, dann jetzt auf die ARD-Mediathek gehen und rechts oben auf den Anmelde-Button klicken unter ardmediathek.de.
Die Idee. Leute, die neu denken.
Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Ich spreche heute mit Luis Klamroth. Luis ist Moderator, Schauspieler und Produzent. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich heute als Moderator von Hart aber fair in der ARD und von früher als Matthias im Film Das Wunder von Bern. Aber er arbeitet auch schon lange als Produzent. Mit seiner Produktionsfirma K2H war er zum Beispiel am Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen beteiligt. Da haben wir auch als NDR mit ihm zusammengearbeitet. Und inzwischen ist er beteiligt an der Firma Florida Factual. Luis hat schon ganz viele unterschiedliche Preise gewonnen, unter anderem die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis. Heute ist er hier und ich freue mich sehr auf ihn. Hallo, Luis Klamroth.
Hallo Norbert, ich freue mich sehr.
Ich habe mich neulich in der Vorbereitung mit meinem Vater beim Kaffeetrinken über wöchentliche Talkshows unterhalten und da hat er mich so halb scherzhaft, sage ich mal, gefragt, sag mal, was machen die Moderatorinnen und Moderatoren eigentlich die ganze Woche? Die haben ja nur eine einzige Sendung in der Woche. Kannst du uns mal einen Einblick in deinen Alltag, in deine Woche geben? Du bist ja Moderator und Produzent. Wie sieht deine Woche bei dir so aus?
Das ist lustig, dass du das fragst, weil das wirklich eine häufige Frage ist. Und wenn ich dann Leuten sage, wie viele Menschen eigentlich an so einer Show arbeiten, dann sind die immer völlig überrascht, weil es dann doch ja eine ganze Menge an Leuten braucht, um so eine Show auf die Beine zu stellen, einmal die Woche. Also, ich habe montagsabends ich habe montagsabends die Live-Sendung Hart aber fair. Dann zeichne ich dienstags morgens direkt Hart aber fair to go auf. Das ist sozusagen ein neues Format, was wir begleiten zu der linearen Sendung in der ARD-Mediathek machen. Für ein vielleicht jüngeres Publikum, das ist kürzer, da gibt es noch mehr Inhalte, da gibt es ein bisschen Transparenz, reden wir vielleicht später auch noch drüber. So, das ist dann am Dienstag, damit bin ich im Grunde den ganzen Dienstag ausgelastet, weil wir da auch noch extra recherchieren müssen, Texte schreiben und das auch drehen. Dann bin ich mittwochs meistens irgendwo in Deutschland unterwegs und drehe eine Reportage, die in der Show stattfindet. Also zum Beispiel bin ich da auf der Bauerndemo oder ich bin in Thüringen war ich unterwegs und habe Fußball gespielt mit Menschen in Thüringen, die da gerade eine spannende Wahl hatten. Das ist der Mittwoch. Am Donnerstag bin ich dann in der Redaktion und da besprechen wir dann, meistens steht dann das Thema schon für die nächste Sendung. Und da besprechen wir dann, welche Gäste wir einladen. Ich lese mich schon mal ein in das Thema. Ich muss ja in wahnsinnig vielen Themen jede Woche einfach richtig tief drinstecken, weil es eine Live-Sendung ist, wir da nichts schneiden können. Und wenn ich was nicht weiß, dann ist es ziemlich peinlich. Also muss ich mich da reinarbeiten. Das ist Donnerstag und Freitag. Dann versuche ich mir samstags irgendwie frei zu halten, damit ich auch einen freien Tag in der Woche habe. Das klappt meistens nicht so richtig, sondern ich bin auch am Samstag dann noch ein bisschen am Lesen. Und sonntags ist dann wieder richtig, das ist sozusagen, wir nennen das die Crunch-Time. Da bereite ich und mein Team bereiten wir uns gemeinsam intensiv auf die Sendung vor, überlegen uns, was fragen wir genau, wie machen wir den Ablauf, welche Filme gibt es eigentlich, die muss ich dann sichten, die wir über die Woche gedreht haben, also welche Erklärfilme brauchen wir in der Sendung. Und Montag ist dann schon wieder die Sendung. So schnell geht eine Woche rum. Also liebe Grüße an den Vater. Aber so eine wöchentliche Sendung füllt dann auch eine Woche aus.
Ich werde es ausrichten. Es ist ja auch ein bisschen so wie die Situation, wenn man normalerweise Wer wird Millionär guckt. Also auf dem heimischen Sofa sieht immer alles ganz einfach aus. Wenn man dann da in der Situation steht, ist es schon was anderes. Und ich habe wirklich einen riesen Respekt vor dieser Rolle aus einer Sendung mit ganz vielen starken Charakteren. Also man könnte ja, also ich glaube, manche Leute haben auch mal gesagt, es ist so eine Dompteuraufgabe, etwas zu machen, bei der man am Ende einen Erkenntnisgewinn hat. Wenn ich so überlege und wenn wir dich mal an deinen ersten Tag Hart aber fair begleiten dürfen, also die allererste Sendung, so 5 Minuten bevor es losgeht, sag mal Herzfrequenz, wo lag die oder wollte man natürlich nicht auf die Uhr gucken?
Ach, das geht eigentlich. Ich bin gar nicht Ehrlich? So. Ja, also ich bin angespannt, auch jedes Mal, aber ich vergleiche das eher mit, das kennen glaube ich ganz viele Menschen, wenn sie beim Zahnarzt waren und danach erst merken, dass sie angespannt waren. Oder, okay. Oder noch ein absurderes Beispiel, wenn man die Dunstabzugshaube zu Hause anhat, eine Zeit lang und sie dann ausmacht, dann merkt man erst, wie laut die eigentlich die ganze Zeit war. Und so geht es mir mit den Sendungen. Also ich bin angespannt. Nervös bin ich nur, wenn ich mich nicht richtig vorbereitet habe. Das kommt aus unterschiedlichen Gründen manchmal vor, weil die Zeit gefehlt hat, weil ich krank bin mal eine Woche oder wie auch immer. Dann werde ich richtig nervös. Aber meistens bin ich einfach sehr gut vorbereitet, weil ich ein tolles Team habe, was mir auch dabei hilft. Und dann bin ich eher nur angespannt. Aber ich fand einen anderen Punkt, den du in der Frage angesprochen hast, tatsächlich ganz spannend. Es gibt einfach ganz viele in so einer Talkshow mit so vielen Gästen, gibt es so viele Unbekannte. Wie performt ein Gast? Also ist ein Gast in der Sendung? Wenn man zum Beispiel wie wir Gäste hat, die auch Gäste hat, die nicht prominent sind, die nicht ständig vor der Kamera stehen, dann weiß man nicht, werden die auf einmal total nervös? Kriegen die ihre Punkte rüber? Wie verstehen sich die Gäste miteinander? Und das alles in einer Live-Sendung. Das heißt, es ist jede Woche eigentlich auch immer wieder ein Wetten darauf, dass alles ungefähr so funktioniert, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und manchmal funktioniert es gar nicht so, wie man sich es vorgestellt hat, ist trotzdem eine tolle Sendung, aber es sind eben ganz viele Unbekannte da. Und das ist, glaube ich, das, was man von zu Hause vielleicht manchmal nicht so sieht. Oder was ich, worüber ich auch immer mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Printbereich rede. Die machen ein Interview, was hinterher von beiden Seiten nochmal autorisiert wird, wo beide Seiten nochmal die Fragen ein bisschen besser formulieren, ein bisschen schöner klingen lassen, die Reihenfolge des Gesprächs ändern.
Und wenn man doof dastand im Gespräch, dann lässt man es einfach weg, ne?
Genau, so. Ja. Also, und manchmal hat das gedruckte Interview überhaupt nicht mehr viel damit zu tun, wie man das Gespräch eigentlich geführt hat. Und das geht bei uns halt nicht, sondern es ist alles live. Und deswegen ist das auch völlig normal, dass mal eine Sendung komplett in die Hose geht, weil ist halt so. Bei einem Printinterview würde man das nie sehen, weil dann würde man es nicht drucken oder man würde es anders drucken. Aber im Radio, genauso wie im Fernsehen, wenn das live ist, dann ist eben das, was da passiert, sehen alle oder hören alle. Und das finde ich im Übrigen auch das Spannendste daran. Ich finde es die fast ehrlichste Art, Interviews zu führen. Und deswegen macht das so großen Spaß. Und dann ist es auch okay, wenn da mal was schief geht.
Bei einem Berufspolitiker oder einer Berufspolitikerin kann man ja wahrscheinlich relativ gut vorhersagen, in welche Richtung das Interview gehen kann. Oder bist du da auch schon überrascht worden?
Ja, man kann das relativ gut vorhersagen. Man wird aber auch regelmäßig überrascht. Und das, was wir jetzt probieren in dem neuen Hart, aber fair, ist, dass wir auch Politikerinnen und Politiker in Situationen bringen oder auch in Konstellationen bringen, auf Menschen treffen lassen, auf die sie nicht jede Woche in der Talkshow treffen. Weil dann weiß ich ungefähr, was die Politiker sagen. Aber wenn wir sie auf Menschen treffen lassen, die sie vorher noch nicht gesprochen haben, die nicht, mit denen sie nicht irgendwie jede Woche diskutieren, dann ist es auch das nicht vorhersehbar, wie Politikerinnen und Politiker reagieren. Und das sind dann meistens ja die guten Momente in einer Talkshow. Wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorher genau denkt, sondern wenn man merkt, ah, hier passiert jetzt was, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist dann doch passend Authentisches. Ja. Hier passiert gerade etwas, was nicht inszeniert ist, sondern etwas, was in diesem Moment live über den Schirm geht, wo Menschen draußen auch, glaube ich, einfach ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, zu merken, das ist hier gerade ein echter Moment. Da passiert was. Und wenn das gelingt, ist das sehr schön, aber du hast natürlich recht, man kann bei Politikern und Politikern oft antizipieren, was die auf bestimmte Fragen sagen.
Ja, und sie sind ja auch häufig einfach so gecoacht und geschult, dass sie am Ende auch versuchen, damit wegzukommen bei einer Frage, die Sie nicht beantworten wollen. Also hast du dir vorgenommen, als du jetzt diese Sendung angefangen hast, wie oft frage ich nach, wenn jemand nicht antworten will oder wie gehe ich damit um?
Ja, das mache ich aus dem Gefühl heraus und da habe ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl in der Live-Situation dann, wie oft frage ich jetzt nach. Gab jetzt in den ersten Sendungen auch schon ein paar Mal die Situation, wo ich dann, gab es dann auch Lacher im Publikum, wo ich dann gesagt habe, also ich probiere es jetzt einmal, dann habe ich gesagt, ich probiere es noch ein zweites Mal, dann habe ich gesagt, so jetzt probiere es noch ein drittes Mal und wenn es dann nicht klappt, gehe ich zu jemand anderem und habe das sozusagen transparent gemacht, dass hier gerade jemand versucht, meine Fragen nicht zu beantworten.
Ja.
Das hilft, glaube ich, auch, das Publikum mit einzubeziehen und denen einmal zu sagen, dem nochmal deutlich zu machen, was läuft hier gerade. Mhm. Da redet zwar jemand eloquent, aber diese Person beantwortet gerade überhaupt gar nicht das, was ich da eigentlich wissen will. Ich muss aber vielleicht noch ein Sternchen dranhängen und was dazu sagen, weil ich habe in der Zeit, wo ich jetzt selber auch Talkshows mache, auch einen großen Schritt an Verständnis für das Nicht-Beantworten-Wollen von Fragen gelernt. Also ich kann verstehen, dass manche Politiker auf manche Fragen einfach nicht eindeutig antworten wollen. Das hat was damit zu tun, wie unser Mediensystem funktioniert. Mhm. Wenn auch nur die kleinste Abweichung vom Parteiprogramm oder die kleinste Abweichung von dem, was der Parteivorsitzende oder jemand anderes in der Partei sagt, wenn ein Politiker sich sozusagen da rauswagt, dann ist das unter Umständen tagelang Diskussionen in allen Zeitungen, in allen Radiosendungen und so weiter. Und das kann wahnsinnig anstrengend sein für diese Person, einfach weil sie dann wieder zurückrudern muss, was einfangen muss, weil sie dann Stress kriegt mit den Parteikollegen und Kolleginnen. Und das ist einfach so in dieser wahnsinnig schnelllebigen, aufmerksamkeitsökonomisch getriebenen Medienwelt, in der wir gerade uns befinden, dass jedes kleinste bisschen auch ausgeschlachtet wird und dann überall besprochen wird. Und insofern habe ich ein Stück weit Verständnis dafür, dass manchmal versucht wird, Fragen nicht genau zu beantworten oder schwammig zu bleiben. Meine Aufgabe ist es natürlich trotzdem, versuchen, das dann rauszukitzeln und so eine straighte Antwort zu bekommen wie möglich.
Hast du eigentlich einen Knopf im Ohr, wo dir nochmal jemand zwischendurch sagen kann, frag doch nochmal in die Richtung?
Ja, ich hab einen Knopf im Ohr, wo mir vor allen Dingen gesagt wird, wie viel Zeit ich noch habe. Das ist, ich verliere jegliches Zeitgefühl in so einer Sendung. Mhm. Meine Sendung, die lineare, geht 75 Minuten und manchmal denke ich, wenn mir dann auch so gesagt wird, noch 10 Minuten, denke ich, dann Leute, was? Wir haben auch gerade angefangen. Und manchmal denke ich, oh, wir kommen gleich schon zum Schluss und dann kriege ich aufs Ohr gesagt, so, du hast jetzt noch eine Stunde. Und ich denke, oh je, wie kriegen wir die jetzt rum? Das wird mir vor allen Dingen drauf gesagt. Und leider bin ich nicht, da gibt es Kollegen, die können das besser. Da will ich auch noch hinkommen. Ich schaffe es kognitiv noch nicht so richtig, dass mir auch sozusagen kompliziertere Informationen aufs Ohr gegeben werden können.
Ja,
also, weil ich habe halt, es ist ja meistens kein Einzelgespräch, was ich führe, sondern eine Runde, wo mal 5 Leute, 4, 3, 6 oder 7 sind. Und da bei mir zu bleiben und in dieser Runde ganz in dem Moment zu sein, zuzuhören, reagieren zu können. Wenn mir dann noch jemand aufs Ohr eine Information gibt, ist es für mich wahnsinnig schwer, sozusagen der Runde noch weiter zu folgen. Aber vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit, dass ich da besser werde und dann wäre es auch möglich, mir Informationen richtig aufs Ohr zu geben.
Vielleicht nochmal eine Ausbildung als Simultan-Dolmetscher machen oder so.
Also ja, das ist der Skill.
Stimmt. Ja.
Ja, das
aber
ist der Skill.
Durch KI wird durch, also wahrscheinlich dieser schöne Beruf wird wahrscheinlich durch KI innerhalb kürzester Zeit abgelöst werden.
Ja, das stimmt. Aber großen Respekt vor den Leuten, die so dolmetschen. Ich mache das manchmal, wenn ich Bühnenmoderation mache und ich dann sozusagen Deutsch, Englisch gleichzeitig übersetze, dann kann ich das in sozusagen klein ein bisschen nachvollziehen, was die da machen. Aber es ist ja wahnsinnig anstrengend. Großen
total,
Respekt davor.
Total. Was würdest du sagen, was ist das Schwerste an dem Job, Hart aber fair zu moderieren? Oder ist es alles ganz leicht?
Nein, es macht vor allen Dingen großen Spaß gerade. Ich glaube, es ist tatsächlich, sich zu überlegen, das Komplizierteste ist, sich zu überlegen, welche Themen macht man wann? Auf welche Debatten springt man auf welche vielleicht nicht? wie geht man diese Themen an? Das ist das Schwerste, aber auch das, was am spannendsten ist, die Diskussionen in der Redaktion, diese offenen Diskussionen und das Ringen darum, welches Thema das Beste oder Wichtigere ist, das ist wahnsinnig schwer, sich da sozusagen auch für mich da eine klare Sicht zu haben darauf, was jetzt gerade das Beste wäre, aus ganz verschiedenen Beweggründen. So. Aber das macht auch gleichzeitig wahnsinnig Spaß, weil man das ja offen miteinander im Team diskutiert und dann kommt man irgendwann zum Ergebnis und manchmal ist es so, dass man denkt, ja, da haben wir jetzt komplett aufs falsche Thema gesetzt, das geht jetzt an allem vorbei. Oder man denkt sich, ah, da waren wir mutig, haben ein Thema gesetzt, was gerade überhaupt gar nicht in den Schlagzeilen war und es hat gut funktioniert. So, das gibt's auch, aber das ist wahnsinnig schwer, finde ich.
Du bist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren auch als Produzent mit TV-Sendern unterwegs. Wie viele Jahre gibst du denn dem linearen Fernsehen noch?
Ich glaube, ja, vielleicht ist das auch, weil ich mit linearem Fernsehen aufgewachsen und sozialisiert bin, glaube ich an das lineare Fernsehen. Man könnte ja auch die Frage stellen, warum gehe ich mit 34 Jahren, warum mache ich überhaupt noch lineares Fernsehen? Das fragen mich auch manchmal Gen Zs. Ja? Was machst du da im linearen Fernsehen, Luis? Kommt tatsächlich manchmal die Frage. Ich glaube, das lineare Fernsehen gewinnt auch gerade wieder ein bisschen an Bedeutung, ehrlicherweise. Also da, man mag mich mir für verrückt erklären, aber in einer Zeit, in der Debattenräume immer fragmentierter werden. Also ich erzähle jetzt nichts Neues, wenn ich sage, im Offline weniger Menschen sind organisiert in Vereinen, in Kirchen, in Gewerkschaften, online genauso fallen Debattenräume weg. Twitter oder X ist, ich nenne es das Dixi-Klo des Internets. Da es finden da mehr Austausch von Affekten statt Argumenten statt. Menschen ziehen sich immer mehr zurück in die privaten Diskussionen über WhatsApp oder so. Und ich glaube, das lineare Fernsehen ist da ein Ort, der noch ganz viele unterschiedliche Arten von Menschen mit unterschiedlichen Lebensperspektiven zusammenbringt, nicht nur vor der Kamera, sondern eben auch als Konsumenten, die das gucken. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so spannend, auch für politische und journalistische Inhalte, das lineare Fernsehen, weil das noch ein Debattenraum ist, der einfach von wahnsinnig vielen Menschen geguckt wird und auch noch über Jahre geguckt werden wird. Und vielleicht kann das ein Gegenmodell auch ein Stück weit sein zu diesem Austauschen von Affekten und ein echter Austausch von Argumenten sein. Das war jetzt eine lange Antwort, um nicht darauf antworten zu müssen, wie viele Jahre ich den Fernsehen noch gebe.
Eine Frage, die ich dir stellen wollte, ob du ähnliche Gedanken hast manchmal. Immer wenn ich Kinderstars in Filmen sehe, dann denke ich an Schlagzeilen älter gewordener Kinderstars. Und das ist, also häufig geht das nicht gut. Also wahrscheinlich gibt's ganz viele, denen es auch nach wie vor gut geht, die wir sozusagen kennen. Aber man liest natürlich über die, denen der frühe Ruhm nicht so gut getan hat. Denkst du das auch manchmal, wenn du einen Film siehst mit Kindern, die da mitspielen?
Ich denke das jedes Mal. Wirklich jedes Mal. Also es geht mir ganz genauso. Ich denke jedes Mal, dann hat man die Schlagzeilen später gesehen und so weiter. Es ist, ich kann das oft ein bisschen nachvollziehen oder nachfühlen, weil ich weiß, wie schwierig das ist, auch gerade als Kind oder Jugendlicher damit umzugehen, sehr berühmt zu sein. Das war bei mir ja der Fall, wegen des Wunder von Berns. Ich hatte das Glück, ein Elternhaus zu haben, Geschwister zu haben, ein Umfeld zu haben, die damit sehr gut umgegangen sind und die auch darauf geachtet haben, dass ich nicht überschnappe, dass ich noch auch weiß, was wichtig ist und wer wichtig ist und so weiter. Aber der Ruhm und Bekanntheit, damit umzugehen als Kind, ist einfach wahnsinnig schwierig, weil es ja auch nichts Natürliches ist. Also es ist ja nicht natürlich, wenn man als Kind die Straße runterläuft und auf jeder Litfaßsäule sieht man sein Gesicht. Oder es ist auch nichts Normales, als Kind bei Wetten, dass auf der Couch zu sitzen und 15 Millionen Leute gucken zu. Und danach wird man überall auf der Straße erkannt. natürlich geht man da, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in der Pubertät zum Beispiel steckt oder so, wie soll man damit auch umgehen? Wer hat damit denn Erfahrung? Das ist so, das ist doch wahnsinnig schwierig. Deswegen kann ich das, wenn ich so Kinderstars sehe, bei denen es dann irgendwie nicht so gut ausgegangen ist später oder die Schwierigkeiten hatten oder so, dann denke ich mir, ja, ist auch wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Bei mir gab es einfach einen entscheidenden Moment. Das war, als ich ein sehr konkretes Angebot, also ich hatte nach dem Wunder von Bern einfach Angebote, andere Filme noch zu drehen. Und dann gab es ein Drehbuch, was meine Eltern dann für gut genug befunden haben, um es mir zum Lesen zu geben. Und sie haben es mir zum Lesen gegeben und ich fand das auch spannend und gut. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du das machen möchtest, dann musst du mindestens 6 Wochen, wenn nicht sogar mehr, aus der Schule, und wir würden mit dir nach Prag gehen, da würde das gedreht werden, aber du müsstest für wahrscheinlich 2 Monate aus der Schule raus und aus Hamburg damals weg. Und dann habe ich kurz überlegt und habe ich gesagt, nö, will ich nicht, will weiter einfach zur Schule gehen und Fußball spielen oder sonst was. Und dann hat meine Mutter einfach direkt gesagt, alles klar. Und dann haben sie mir nie wieder ein Drehbuch gezeigt. Und dann bin ich einfach weiter zur Schule gegangen und habe mein Ding gemacht. Und das war, glaube ich, tatsächlich der entscheidende Moment, weil wer weiß, was passiert wäre, hätte ich noch weiter Filme gedreht und wäre irgendwie aus der Schule rausgegangen und so weiter. Absolut. Insofern bin ich wahnsinnig dankbar, dass meine Eltern einfach so gut gehandelt haben. Deswegen bin ich nicht abgedreht.
Ja, und ich glaube, der Aspekt, den du genannt hast, also dass man natürlich ein Elternhaus auch hat, dass damit Erfahrung hat, ist nochmal ein, glaube ich, wichtiges Element, weil ich glaube, bei den Schauergeschichten, die ich jetzt gerade angedeutet habe, es ist ja auch oft, sage ich mal, eine potenzielle Aufstiegschance, so, glaube ich, in dem Segment, ne? Also für Familien, wo die Eltern dann vielleicht auch noch eine besondere Energie entwickeln.
Also das ist gar nicht
kritisch darstellen, aber das ist so eine Dynamik, die sich da, glaube ich, auch einfach erzeugen kann dann in so einem Segment. Aber sag mal, bei dem ersten, also beim Wunder von Bern, hat dein Vater dich da einfach gefragt damals oder wie lief das ab? Und bist du im Nachhinein nicht gefragt hat, oder wie ist das passiert? Wir sozusagen
als Stürmerpaar eingekauft.
Okay.
Ich hatte vor dem Wunder von Bern schon einen Kinderkinofilm gedreht, der Miss Kellys, der ein ganz toller Film, der auch gut gealtert ist, also den sich Kinder auch heute noch echt gut angucken können. Finde ich auch wahnsinnig tollen Kinderfilm irgendwie zum Schauen. Und da hatte mich Sönke Wortmann, der Regisseur vom Wunder von Bern, drin gesehen. Und dann hat er, glaube ich, irgendwann meinen Vater gefragt, sag mal, kann Louis eigentlich auch spielen? Und dann hat Papa gesagt, Schauspielen, ja. Und dann sagt Sönke, ich meine Fußball spielen. Und da Papa gesagt, ja, das ist sogar noch besser. Und dann, dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann hat er uns sozusagen beide gleichzeitig verpflichtet. Und meine Eltern waren immer eigentlich prinzipiell dagegen, dass wir Kinder vor die Kamera gehen, bevor wir irgendwie erwachsen sind und das selber machen. Aber in diesem Falle, ich hatte schon den ersten Film gemacht, auch zur Überraschung von meinen Eltern, ja, also ganz kurze Geschichte, da war der Casting-Aufruf war, wir suchen einen schüchternen, unsportlichen, stotternden Jungen. So, und da, weil ich natürlich von meinem Vater immer das spannend fand, was er macht beruflich, na klar, wie das Kinder so finden, wollte ich das unbedingt irgendwie auch mal machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, na gut, dann geh doch zu dem Casting hin. Die Rolle wirst du nicht bekommen. Das hat nichts mit dir oder deinem Talent zu tun, aber die Beschreibung passt einfach nicht auf dich. So, aber dann geh doch hin, dann machst du die Erfahrung, dann hast du das mal irgendwie aus deinem System vielleicht, dann machst du die Erfahrung, wie das so ist, so ein Casting. Dann bin ich hingegangen und wurde dooferweise genommen und dann konnten sie natürlich schlecht Nein sagen. So, und deswegen war es beim Wunder von Bern sozusagen der Folgefilm. Und da, das war nicht, ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen, weil es ein wahnsinnig tolles Set war. Alle diese toxischen Arbeitsbedingungen, die man ja jetzt in letzter Zeit dann auch über Filmsets, konnte man ja viel drüber lesen, also eine wichtige Diskussion, die da losgegangen ist, das habe ich alles nicht erfahren, weil das einfach ein wahnsinnig tolles Set war. Und mit wahnsinnig tollen Menschen da arbeiten durfte. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar für die Erfahrung und habe das alles in sehr, sehr guter und toller Erinnerung.
Du hast gerade gesagt, also damals, als deine Eltern dich gefragt haben, willst du nach Prag, hast du gesagt, ich will in Hamburg bleiben. Aber dann bist du trotzdem aufs Internat in England gegangen.
Das war tatsächlich dann eine Entscheidung, die wir so ein bisschen treffen mussten, weil es irgendwann, also ich glaube, es war weniger mein Wunsch, ich will in Hamburg bleiben, als mehr, das war mehr ein hilfloser Ausdruck von, ich will ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Junge sein oder mit meinen Freunden ganz normal Fußball spielen. Ja. So, Hamburg war, glaube ich, so mein Hilfsmittel, um irgendwie das auszudrücken, was ich da in dem Moment gefühlt habe. Und das war in England, da bin ich dann aufs Internat gekommen, ein bisschen leichter zu der Zeit als in Hamburg, weil ich einfach sozusagen viel erkannt wurde und das auch in der Schule auch nicht ganz einfach war damals, wenn man so samstagsabends bei Wetten, dass auf der Couch sitzt und montags 10 Minuten zu spät zur Mathe-Klausur kommt, aber dann 10 Minuten länger schreibt oder trotzdem noch eine gute Note bekommt, dann ist das nicht ganz so einfach mit den Mitschülern. Und deswegen war das für mich wahnsinnig.
Und hast du das Wunder von Bären manchmal verflucht?
Nee, ich hab's. Manchmal war das anstrengend als Kind, aber ich hab's eigentlich immer tatsächlich und das als grundpositive Erfahrung einfach immer wahrgenommen. Ich hab einfach nichts Negatives sozusagen da am Set oder so erlebt und deswegen habe ich das immer in einer sehr positiven Erinnerung. All das, was damit zusammenhängt, der ganze Rummel und so, den habe ich manchmal verflucht, ja. Und der ist auch ein Teil, den ich nicht vermisse. Aber das Drehen selber und das Herstellen von diesem Film und so, das habe ich immer geliebt.
Also die Schauspielerei sollte es dann nicht sein als Profession. Und dann hast du Politikwissenschaften in Amsterdam studiert. Also zuerst in Amsterdam, glaube ich, dann in London an der London School of Economics. Wieso erstmal Amsterdam?
Weil man da, ich wusste einfach nicht, was ich studieren wollte. Und in Amsterdam gab es einen Studiengang, an dem man erstmal ein Jahr lang ausprobieren konnte. Und das fand ich super attraktiv. Wer weiß denn schon mit 18 oder 19, was er jetzt machen will oder studieren will? Also ich wusste es nicht. Und deswegen war das toll, weil ich konnte erstmal ausprobieren und dann im zweiten Jahr entscheiden, worauf spezialisiere ich mich jetzt, worauf gehe ich hin? Und da habe ich so eine Mischung zwischen, mich natürlich trotzdem nicht spezialisiert, sondern so eine Mischung zwischen Soziologie und Politikwissenschaften studiert. Aber das hat, und weil es in einer tollen Stadt stattgefunden hat, also Amsterdam ist ja einfach eine wahnsinnig lebenswerte Stadt, also vielleicht eine der lebenswertesten Städte der Welt, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine Stadt, in der man alles hat, was eine Metropole ebenso braucht, kulturelles Angebot, Menschen aus der ganzen Welt, aber gleichzeitig sie so klein ist, dass man überall mit dem Fahrrad hinkommt. Besser geht's nicht.
Ich habe auch gedacht, als ich das gelesen habe, naja, Amsterdam, da ist ein Künstlerkind, aus der Filmbranche und so weiter, grundsätzlich gut aufgehoben. Und da habe ich mich gefragt, also auf was für Menschen bist du dann getroffen an der London School of Economics? Weil da habe ich das Gefühl, das ist möglicherweise ein ganz anderes Umfeld. Das ist ja eine Uni, die wirklich an der Weltspitze steht mit Harvard, Oxford, Cambridge. Wo ich jetzt eher das gedacht hätte, da sind lauter super straighte Leute unterwegs, die beste Morgenroutine haben,
um ihren Career Path zu befolgen. Economics trifft man coole Leute. Ach nee, das ist, die ist ja auch groß und da sind nicht alle, also die meisten sind genau das Klischee, wie du es gerade beschreibst, muss man schon so sagen, aber da gibt es auch sehr viele nette und coole Leute, in den unterschiedlichsten Studiengängen. Insofern habe ich da auch echt tolle Menschen kennengelernt und tolle Freunde, mit denen ich auch heute noch sehr gut befreundet bin und die überall auf der Welt wohnen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil man dann meistens nur per FaceTime oder Skype oder sonst was miteinander videotelefoniert und sich nicht so oft sieht. Aber das ist ja, London war dann einfach nochmal sozusagen mein Comeback nach England, weil ich da ja auch schon auf dem Internat war und ich da deswegen auch schon viele Freunde in der Stadt hatte und so. Aber von den Menschen her gibt es da die ganz vielen Überambitionierten, die morgens schon 10 Kilometer gejoggt sind, aber es gibt auch die Entspannten.
Und es wird da ja auch alles Mögliche gelehrt. Ne? Also hast du da Economics gemacht oder Politik weiter? Ein Mix aus beiden,
so, was die meisten da eigentlich machen. Ich habe einen Mix aus beiden gemacht. Es ist schon auch anspruchsvoll. Aber ich muss sagen, vielleicht können das einige nachvollziehen, die auch einen Bachelor und einen Master gemacht haben. Ich finde, die Lernkurve war viel steiler beim Bachelor und deswegen war der Bachelor viel anspruchsvoller als dann der Master, wo die Lernkurve so ein bisschen abflacht. Und deswegen fand ich den Bachelor viel spannender und sozusagen augenöffnender als dann später der Master.
Ich habe noch ein paar letzte Fragen, die ich allen stelle, die hier in dem Podcast vorbeischauen. Und die erste lautet, welches Buch hat dich besonders inspiriert oder geprägt?
Hey, ich lese im Moment sehr viele Romane. Da habe ich auch ein paar mehr Bücher, Romane, die ich gerade gelesen habe, die mich sehr beeindruckt haben zumindest. Ich weiß nicht, ob sie mich prägen werden vielleicht. Ist einmal Heimkehren von Gyasi. Genau, Gyasi. Und Ein einfaches Leben von Ming Jin Lee. Das sind zwei Romane, die ich gerade gelesen habe, die mich sehr bewegen, über die ich noch nachdenke. Und okay. Sachbücher, lese ich gerade, kämpfe ich mich gerade ein bisschen durch, wie alle, durch Triggerpunkte von Mao, schon einfach spannend. Und aber auch... gerade, was ich gerade lese, ist Hyperpolitik oder Hyperpolitik, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, von Anton Jäger. Auch ein sehr beeindruckendes, spannendes Buch. Ob die mich jetzt prägen, ich weiß es nicht, aber sie sind Bücher, die mich zumindest, die ich sehr spannend und interessant finde. Aber es bleibt, wenn wir uns in 2 Jahren widersprechen oder eher 5, dann kann ich dir wahrscheinlich sagen, ob sie mich geprägt haben.
Ja, genau. Dann machen wir den Check nochmal. Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber du könntest nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
Hätte ich mich natürlich mal vorbereiten sollen auf die Frage, aber...
Wir müssen alle immer nachdenken.
Wahrscheinlich wäre es sowas wie, weil das auf ganz vieles zutrifft, ich will den Podcast aber auch nicht zu traurig enden, aber sozusagen die Hoffnung nicht aufgeben.
Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in deinem Fachbereich?
Dass man eine Journalistenschule besucht haben muss, um Journalist zu werden. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die gerade von der Schule gehen und so und die mich dann fragen, ja, wie wird man denn irgendwie Journalist oder wie kommt man in diesen Bereich rein? Und dann kann ich aus meiner Warte halt immer antworten, ja, man muss nicht unbedingt auf eine Journalistenschule gehen. Die sind ja, das ist auch wahnsinnig schwer, da drauf zu kommen. Und wenn man da nicht angenommen wird, dann ist der Weg in den Journalismus nicht versperrt. Überhaupt gar nicht. Sondern zum Beispiel, wenn wir bei mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen suchen oder so, dann ist mir ehrlicherweise völlig egal, ob die auf einer Journalistenschule waren oder nicht. Also das einfach, weil mich in letzter Zeit das einige gefragt haben und ich dann und ich auch Freunde und habe, die bei Journalistenschulen abgelehnt wurden und dann wahnsinnig niedergeschlagen waren und dachten, jetzt wäre irgendwie der Weg in den Journalismus versperrt, aber es ist natürlich vollkommener Quatsch.
Luis, vielen Dank, dass du hier bei Die Idee warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Hier noch ein Programmtipp. Wie wurde Taylor Swift weltweit zu der erfolgreichen und einflussreichen Pop-Ikone, die sie heute ist? Das hört ihr als Podcast in der Taylor Swift Story von ARD Kultur. Findet ihr in der ARD Audiothek unter ardaudiothek.de oder in den App Stores eurer Smartphones. Die Idee ist ein Podcast des NDR und wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet ihn auf der Plattform, auf der ihr ihn hört oder empfehlt ihn weiter. Producer Dennis Terrei. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer Interviewpartnerinnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Idee. Leute, die neu denken.
Luis, vielen Dank, dass du hier bei Die Idee warst. Vielen Dank für das Gespräch.